Vis-à-vis.
Alena Büchs, Sie haben jetzt gerade ein Buch geschrieben und auch gerade veröffentlicht. Leben und Sterben, die großen Fragen ethisch entscheiden, heißt das. Sie wollten dieses Buch seit 10 Jahren schreiben. Warum?
Oh, weil die Fragen, die wir da besprechen, diese ethischen Fragen in der Medizin, also soll man noch behandeln oder soll man eine bestimmte medizinische Technologie eigentlich überhaupt nutzen, die sind für uns alle sehr relevant, aber werden meistens wirklich total wissenschaftlich besprochen. Und viele Leute glauben, dass sie total kompliziert sind oder wahnsinnig belastend. Und ich wollte zeigen, dass das nicht so sein muss, sondern dass man die so besprechen kann, dass sie für jeden und jede wichtig sind, dass das auch was Entlastendes, was Befreiendes haben kann, sogar was Sinnstiftendes.
Ist das für Sie selbst auch eine persönliche Angelegenheit?
Naja, klar, ich bin auch durch den Prozess durch, dass diese Fragen in meinem eigenen Leben mal aufgetaucht sind. Und das passiert natürlich immer wieder. Es werden Menschen, die ich liebe, werden krank oder versterben. Davor ist ja niemand gefeit. Das ist ja genau der Punkt. Ich beschäftige mich damit als Wissenschaftlerin. Ich bin gleichzeitig ein Mensch, dem das auch widerfährt. Und deswegen weiß ich, wie das helfen kann, wenn man diese Fragen mal in Ruhe und mit ein bisschen Vorbereitung durchdenkt.
Kann man eigentlich sagen, die Medizin kann inzwischen mehr, als sie ethisch betrachtet darf?
Also ich glaube, das sagen viele. Das ist ja so eine der Grundlagen meines Faches, zu sagen, sollen wir all das eigentlich machen, was uns die moderne Medizin bietet? Und es gibt da ja so Grenzlandfragen, beispielsweise in der Fortpflanzungsmedizin ganz am Anfang des Lebens. Also da kann man inzwischen in Anführungszeichen künstliche Embryonen schaffen, die nie auf die klassische Art und Weise entstanden sind. Auch nicht in der Petrischale, sondern die aus reprogrammierten Hautzellen stammen und solche Sachen. Das ist schon ganz schön abgefahren. Aber es geht auch darum, ob wir ganz praktisch, und das ist sehr relevant für viele Menschen, beispielsweise am Lebensende alles, was die Intensivmedizin uns anbietet, künstliche Beatmung, Blutwäsche, ganz viele verschiedene Medikamente, ob wir das eigentlich alles machen sollen oder ob wir auch manchmal sagen, jetzt lassen wir das Sterben zu.
Wo würden Sie sagen, sind die Grenzen? Also ich meine, wir leben ja sozusagen in diesem Spannungsverhältnis zwischen Technik und Natur.
Ja, das kann man nicht pauschal, ich weiß, das ist eine ganz doofe Antwort, die hört niemand gerne, aber es ist einfach so. Das kann man nicht pauschal beantworten. Das muss man sich für jede Technologie einzeln angucken. Das müssen wir als Gesellschaft aushandeln. Und jeder und jede Einzelne hat auch andere Grenzen. Also ein Anliegen des Buches ist es auch zu zeigen, es gibt, ich mache das mit Fällen, also sehr praktische Fälle, die alle echt sind. Das sind echte Patientinnen und Patienten. Und da versuche ich darzustellen, guck mal, hier gab es unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Positionen, was man machen soll. Und die lassen sich alle gut begründen. Und das hilft auch dabei, erstens zu verstehen, aha, wo würde ich mich denn da einordnen? Was wäre meine Position? Und zweitens ist aber das Anliegen des Buches natürlich auch, dass wir so ein bisschen lernen, gegenseitig zu respektieren. Andere Menschen haben, was diese höchstpersönlichen Entscheidungen anbelangt, vielleicht andere Wertüberzeugung. Und wir müssen ja trotzdem gut miteinander leben. Und das muss besprechbar werden. Das ist mir wichtig.
Ein Fall hat mich beim Lesen besonders berührt. Das war der Fall der jungen Frau, Sportlerin, topfit, die bei einem Unfall sich schwer verletzt hat und sich eine Sepsis im Bein eingehandelt hat. Und die dann eigentlich nur mit einer Amputation zu retten war. Und die sich entschieden hat, ich mache das nicht, ich sterbe lieber. Und sie ist gestorben.
Das ist eine echte klassische ethische Herausforderung. Das ist ein Konflikt zwischen zwei wichtigen Prinzipien. Ne? Auf der einen Seite soll man die Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten respektieren. Gleichzeitig hat man eine ärztliche Fürsorge und weiß, einer jungen Frau kann man mit einer guten Prothese noch wahnsinnig viel anbieten. Also die kann ein super Leben haben. Und dann muss man zum Beispiel prüfen in dem Fall, der hat mich damals auch wirklich sehr, sehr umgetrieben und alle Beteiligten. Und wir reden da bis heute drüber, also Jahre später noch. Trotzdem war das sehr klar, weil die war wirklich selbstbestimmt. Also die hatte nicht irgendwie eine Depression, hätte man ja denken können, oder hat irgendwelche falschen Vorstellungen gehabt, hat das nicht verstanden oder so. Nee, die war sehr orientiert. Das wurde sehr gut dokumentiert und begleitet mit ganz vielen Disziplinen, also auch Psychologinnen und Psychologen. Und sie hatte Freunde dabei.
Die ja auch damit klarkommen müssen, genau wie
ganz
sie Ärzte.
Genau. Die hatte aber viele Gespräche geführt. Die hatte das wirklich gut vorbereitet. Das hatte einen biografischen Hintergrund bei ihr. und war dann einfach auch sehr plausibel. Und darum geht es eben, auch zu zeigen, sie und ich würden das vielleicht völlig anders entscheiden. Und trotzdem respektiert man, wenn jemand wirklich selbstbestimmt eine solche Entscheidung für sich trifft. Und das muss man dann halt transparent machen. Aber was lustig ist, ist, mir sagen im Moment, ich führe ja viele Gespräche über das Buch und es kommt immer der Satz, ein Fall, der mich besonders betroffen gemacht hat, und dann kommt immer ein anderer Fall, was ganz schön ist, weil das heißt, es gibt doch eine gewisse Bandbreite.
Wir sind damit schon beim Thema Sterbehilfe. Wird ja heftig diskutiert, hat sich in den letzten Jahren auch sehr entwickelt. Die Diskussion darum, auch die rechtlichen Grundlagen dazu, Stichwort Bundesverfassungsgerichtsurteil. Der Punkt, wo Sie so ein bisschen eine Grenze machen, ist die aktive Sterbehilfe. Also da, wo Ärzte sozusagen letztlich den Tod auslösen und nicht nur das Mittel demjenigen geben oder derjenigen, die gehen will. Wieso haben Sie da Grenzen gesetzt für sich selber und in der ethischen Diskussion?
Naja, das blättere ich auf. Ich zeige ja auch, dass es in vielen Ländern inzwischen erlaubt. Und es geht eben darum, sollte das in Deutschland auch erlaubt sein. Das ist ja ganz klipp und klar verboten. Nur die aktive Sterbehilfe ist, wenn jemand nicht schon kurz vor oder im Sterbeprozess ist, sondern man dann wirklich sehr aktiv das Leben beendet. In den Niederlanden zum Beispiel seit über 20 Jahren zulässig. Und meine Argumentation ist, man kann das ethisch begründen. Ich würde aber trotzdem nicht dafür plädieren, das einzuführen. Und das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass diejenigen, die das machen müssten, extrem gespalten sind in Deutschland. Das sind die Ärztinnen und Ärzte. Aber noch wichtiger finde ich, dass gerade in den Ländern, in denen das erlaubt ist, zum ersten Mal seit Jahrzehnten die Zahlen relativ stark hochgehen. Und das ist ein Trend, der mir Sorge macht. Es gibt nämlich das Gegenargument zu sagen, nicht, dass so eine Art Normalisierungsdruck entsteht und Leute irgendwie das Gefühl haben, sie müssen sich quasi, also sie müssen irgendwie eine Last von Angehörigen oder von der Gesellschaft nehmen. Und das würde ich gern erstmal beobachtet haben, bevor man darüber nachdenkt, ob man das in Deutschland einführt.
Ich habe mich da beim Lesen auch bei dem Gedanken ertappt, wir führen da ein bisschen so eine Luxusdiskussion auf einem hohen philosophischen Niveau, wenn wir uns angucken, was in anderen Teilen der Welt, im Gaza, Sudan, Jemen und so passiert, müssten wir eigentlich mehr Demut vielleicht auch vor dem Schicksal haben?
Also Demut vor dem Schicksal ist immer hilfreich, aber diese Art von Gedanken würde ich ungern an Angehörige oder Patientinnen und Patienten herantragen, die dann irgendwie damit kämpfen und ganz schwierige Entscheidungen treffen müssen und sagen, guck mal, wie schlimm ist das in Gaza. Also das ist, da muss man immer sehr aufpassen mit dieser Art von Argumentation. Die ist sozusagen in der Vogelperspektive richtig, aber wir leben nun mal hier und das Buch ist ja tatsächlich auch eines für den deutschen Kontext. Und ich möchte das dann auch wirklich in der gebührenden Tiefe machen. Denn das sind hier jetzt bei uns sehr schwierige Entscheidungen. Das sollte uns nicht davon abhalten, dass wir dankbar dafür sein können, was wir hier eigentlich alles haben und wie toll unser Gesundheitswesen immer noch ist, trotz aller Belastung. Also den Gedanken, finde ich, den sollte man dann schon daher mitnehmen.
Aber trotzdem steuern wir in der Medizin auf eine Realität des Fachkräftemangels, muss man wohl sagen, zu. Der Kinofilm Heldin beschreibt das ja gerade sehr plakativ. Kann die Technik dieses Problem lösen? Also Stichwort KI und Robotik?
Also lösen sich ja nicht, aber ich habe ein dickes Kapitel zu KI und neuen Technologien in der Medizin und ich sage da auch an vielen Beispielen, die KI kann uns helfen und kommt jetzt zu einer ganz guten Zeit. Wir stehen da an der Schwelle. Und mein Plädoyer ist ja dafür, dass die KI da entlastet, wo nervige, anstrengende, redundante Schreibarbeiten und Überwachungstätigkeiten und so weiter gemacht werden, die Ärztinnen und Ärzte oder die Pflege vom Patienten weghalten, ja, die sie am Computer halten. Wenn da KI, wenn da smarte Algorithmen, verantwortlich natürlich, helfen können, die Leute wieder ein bisschen mehr frei zu spielen, wäre das super. Aufpassen müssen wir da, wo wirklich richtig Kerntätigkeiten der Gesundheitsberufe übernommen werden können. Auch da kann KI helfen, aber da muss man sich an eine ethische Faustregel halten. KI muss unser Leben verbessern, darf es nicht verschlechtern. Das ist die ganze Sache mit Risiken, mit Fehlern und wer hat die Kontrolle und so. Mhm. Und ganz wichtig in der Medizin, KI darf uns nicht ersetzen. Das sind Instrumente, aber auch nicht mehr. Wir müssen die Hand drauf halten.
Das Inforadio vis-à-vis mit der Medizinethikerin Alena Büchs über ihr Buch Leben und Sterben. Ein wichtiges Kapitel in Ihrem Buch ist das Arzt-Patienten-Verhältnis. Haben Sie einen Rat, wie selbstbewusst können Patienten sein gegenüber Ärzten, von denen sie auf Leben und Tod abhängig sind?
Das Interessante ist, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Selbstbewusstsein, sondern es geht erstmal darum, selber zu verstehen, was man will und was man braucht. Also ich möchte ungern in so eine Frontstellung kommen. Patienten quasi müssen sich behaupten und so. Das kriegt so was Kämpferisches. Ich glaube, wenn man sehr gut versteht, was man möchte, wie viel Führung zum Beispiel will ich vom Arzt? Ja, bin ich eher jemand, der da hingeht und sagt, pass mal auf, ich weiß ziemlich genau, was ich will, gib mir mal die wichtigen Informationen und dann suche ich aus? Oder bin ich jemand, das gibt es genauso häufig mindestens, der kommt und sagt, Frau Doktor, was würden Sie denn machen? Das sind zwei sehr unterschiedliche Ansätze und es ist wichtig, dass ich selber verstehe, was ich brauche. Dann kann ich viel besser in so ein Gespräch hineingehen und die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, dass wir erstaunlich wenig darüber selber nachdenken, was uns eigentlich wichtig ist. Und das Buch soll ein bisschen eine Anregung sein.
Vor dem Hintergrund, wie wichtig ist eine Patientenverfügung eigentlich?
Ohne Patientenverfügung ist, ich sage mal, definitiv besser als nichts. Aber ich glaube, sie reicht nicht. Also ich finde das ganz wichtig, dass das ein Instrument ist, das wir haben. Aber die Patientenverfügung sollte eingebettet sein in einen Prozess. Ganz wichtig ist, mit Menschen zu sprechen, die man liebt, die einem wichtig sind, die man vielleicht auch beauftragt oder bevollmächtigt. Fast noch wichtiger oder der erste Schritt ist es, sich selbst wieder mit den Fragen zu beschäftigen, sich Informationen zu holen. Im Buch ist ganz viel auch Info drin und ganz viele Webseiten und andere Bücher, die man sich kaufen kann, Hefte und so weiter. Es gibt da ganz viele gute Sachen. Und dann ist die Patientenverfügung ein ganz wichtiges Dokument, das dann wirklich helfen kann. Und ich kann nur sagen, wenn schwierige Entscheidungen, gerade am Lebensende oder wenn man schwerst krank wird, übereinkommen, wenn das plötzlich passiert, wenn es sozusagen akut wird und man denkt dann zum ersten Mal drüber nach, sind die meisten überfordert. Wenn man das mit ein bisschen Ruhe, wenn es nicht brennt, schon mal durchdacht und besprochen hat, macht das die Situation im akuten Fall an sich auch nicht besser. Die ist immer noch schrecklich. Ja? Niemand will krank werden, niemand will mit dem Tod konfrontiert werden. Aber jedenfalls ist das mal ein bisschen vorbereitet und das hilft Menschen, die das machen. Also gibt es auch schöne Fälle im Buch, die das zeigen.
Ethik ist ja die philosophische und medizinische Fachrichtung, die am meisten mit Gefühlen zu tun hat. Sie schreiben, Ärzte brauchen professionellen Umgang mit den eigenen Gefühlen. Sie müssen mitfühlen, aber nicht mitleiden. Wie schafft man das?
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung für viele Berufe. Weiß Gott, nicht nur für den Arztberuf, sondern eigentlich für alle Berufe.
Gelegentlich auch für Journalisten.
Das glaube ich sehr gern. Na, ich sage auch immer, denken Sie an Polizistinnen oder Polizisten, ne, die irgendwie in wirklich krasse Situationen zum Teil kommen. Das sind viele Berufe. Und die Kunst ist es, die Gefühle, die das bei einem auslöst, nicht wegzudrücken, sondern die immer noch zu spüren, weil die wichtig sind für Einfühlungsvermögen, für Empathie, auch ehrlich gesagt für ein kognitives Verständnis, was passiert hier eigentlich gerade alles und wie kann das bewertet werden, und aber nicht da hineinzukippen. Und das meine ich mit nicht mitleiden. Wenn man immer mitleidet, dann kann man ja nicht ordentlich arbeiten. Das heißt, man lernt ein Stück weit neben die eigenen Gefühle zu treten, die noch wahrzunehmen. Das ist eine wichtige Quelle. Aber man muss natürlich einen Umgang lernen, man braucht so eine Art Landkarte, man braucht dann auch eine Praxis, also man übt das ja richtig ein, in Situationen, die für andere Menschen extrem oder belastend sind, ruhig und überlegt und trotzdem eben verständnisvoll und einfühlsam zu agieren.
Stell mir aber auch vor, da gibt es ja auch unterschiedliche Charaktere, die selbst sehr selbstbewussten, fast schon arroganten Ärzte und die aus Idealismus diesen Job ergriffen haben.
Ja, und das Interessante ist, die Idealisten haben oft die größte Gefahr auszubrennen. Die haben es fast am meisten notwendig, so ein bisschen mal mit Supervision oder so zu arbeiten, um zu merken, wo sie zu stark in ihren eigenen Gefühlen sind, weil das sehr anstrengend sein kann. Gleichzeitig ist es gut, wenn man nicht arrogant ist in der Medizin. Also es darf ja ganz unterschiedliche Charaktere geben. Auch für Patienten ist das übrigens so. Die einen wollen wirklich jemand, der so ein bisschen auf den Tisch schaut und eine ganz klare Kante vorgibt, und andere wünschen sich wirklich die ganz einfühlsame Ansprache. Das passt auch nicht immer zusammen. Ja, das ist völlig normal in so einem komplizierten System. Umso besser nochmal, man kann selber viel dazu beitragen, das für sich selbst zu ordnen. Dann ist man besser vorbereitet, wenn man auch auf da die unterschiedlichen Typen trifft, damit ein bisschen besser umzugehen.
Alena Bück, Sie haben unterschiedliche Erfahrungen mit Ihrer Prominenz gemacht, die Sie auch als Ethikratsvorsitzende in Zeiten der Corona-Pandemie gewonnen haben. Einerseits erhöht so eine Prominenz die öffentliche Wahrnehmung und damit die Wirksamkeit. Andererseits wurden Sie auch massiv angefeindet, wie sonst wohl nur Christian Drosten. Wären Sie heute gerne weniger prominent?
Oh, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil Sie es sehr schön beschrieben haben. Ich bin wahnsinnig dankbar für das, was ich machen durfte in diesem Ehrenamt. Es war ein enormes Privileg und auch sehr inspirierend. Und ich habe unglaublich viel gelernt und das Gefühl, als Medizinethikerin etwas beitragen zu dürfen zur gesellschaftlichen Reaktion auf eine solche Jahrhundertkrise, das war schon auch sehr sinnstiftend für mich. Und natürlich habe ich auch profitiert. Ja, dass die Leute mich kennen, ist natürlich toll. Ist für den Beruf toll, ist fürs Buch toll, ist für viele Dinge gut. Das will ich in keiner Weise abstreiten. Aber gleichzeitig hat es auch einen persönlichen Preis gehabt. Christian Drosten hat darüber ja auch schon öffentlich gesprochen und das war bei mir genauso. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Arbeit prominent ist. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn so Dinge wie das Buch oder eben Empfehlungen, die man gibt oder wissenschaftliche Arbeit, die man macht, dass das möglichst viel Aufmerksamkeit erfährt und man selber als Person nicht so viel. Jetzt hängt das aber untrennbar zusammen, weil man natürlich auch sich da immer wieder hinstellt mit dem Gesicht, das man nun mal hat und der Person, die man nun mal ist. Ich glaube, das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises.
Die Öffentlichkeit hätte ja eher erwartet, dass Sie ein Buch über Ihre Erfahrungen aus der Corona-Zeit schreiben. Das haben Sie nicht getan. Haben die Anfeinder Sie da zu dem Thema auch so ein bisschen zum Schweigen gebracht? Nee. Also der Silencing-Effekt hat bei Ihnen der ein bisschen gewirkt?
Also ich merke den schon ab und zu, den sogenannten Silencing-Effekt, dass man ein bisschen leiser wird, weil man weiß, was es an unangenehmen Folgen haben kann. Aber lustigerweise überhaupt nicht, was das Buch anbelangt. Ich hatte nur einfach keine Lust mehr, über die Pandemie zu reden, weil ich auch schon so viel dazu gesagt habe. Ich rede darüber ja seit Jahren. Ich bin ja aus der Rolle überhaupt erst vor einem Jahr ausgeschieden und habe auch seitdem viele, viele Interviews und Podcasts und so. Und ich habe irgendwie gedacht, ich will dieses Buch zur Medizinethik, Leben und Sterben, seit über 10 Jahren schreiben. Das ist mir wichtig, das ist mein Beruf, mein Job, meine Wissenschaft. Und vielleicht schreibe ich dann das zweite zur öffentlichen Gesundheit und da hätte die Pandemie dann ein dickes Kapitel.
Ja, es gibt ja auch die Kritik, die Aufarbeitung habe noch nicht ausreichend stattgefunden, immer wieder zu hören. Wie sehen Sie das eigentlich? Muss da noch viel aufgearbeitet werden? Wenn Sie so viel drüber geredet haben, kann man ja auch sagen, ist eigentlich alles gesagt.
Also wissenschaftlich wird weiter aufgearbeitet, gibt es auch schon ganz, ganz viel, auch teils ja politisch. Also es gibt ja auch Enquete-Kommissionen an Landtagen und was weiß ich nicht alles. International gibt es sehr viel. Ich glaube, was uns vor allem fehlt, ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Ich finde, Aufarbeitung ist da auch gar nicht das richtige Wort. Es geht ein bisschen auch um Heilungsprozess. Und da würde ich mir noch mehr wünschen. Das ist aber nichts, was nur die Politik oder die Wissenschaft irgendwie anstoßen und machen kann, sondern da braucht es im Prinzip jeden und jede von uns. Das ist auch ein bisschen was, was die Zivilgesellschaft, zivilgesellschaftliche Institutionen, Vereine, Unternehmen, alle möglichen anderen Institutionen ein Stück weit mehr angehen sollten. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Wegstrecke vor uns.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.